Mal gepredigt, so im Großen und Ganzen will ich das mal umschreiben, darüber, dass der Herr aufweckt. Volk Israel hat er aufgeweckt, als sie in Babel waren, in der Gefangenschaft. Und dann hat er 50.000 Menschen aufgeweckt und zurückgeführt nach Jerusalem. Und letztes Mal habe ich das dann so ein bisschen ausgeführt noch und habe dann also auch so gezeigt, wie Gott Erweckung schenkte, auf wach werden. Geistlich wach werden, erweckt sein. Und wie sich das im Neuen Testament also auch zeigt, dass der Herr schon ankündigt im Alten Testament bei Joel, dass er den Geist aufgießen würde auf alles Fleisch. Und Petrus nimmt Bezug auf diese Bibelstelle, als das Pfingstwunder geschah, als der Geist Gottes kam und 3000 Menschen allein am ersten Tag bekehrten sich. Und es drang durch ihre Herzen seine Botschaft, die ja eigentlich gar nicht so schön war, für die Leute zu hören, weil er ihnen zwei, dreimal sagte: Und ihr habt Jesus umgebracht. Keine schöne Botschaft. Aber es drang durch ihre Herzen. Gott, der Geist Gottes, ließ ihre Herzen aufgehen, wach werden, und sie fragten: Was müssen wir tun? Darüber haben wir gesprochen. Und ich hatte auch schon so angekündigt, dass ich gerne noch darüber sprechen würde, wie das ist, so für den Einzelnen geistlich wach sein und geistlich wach bleiben. So, wenn wir von geistlicher Wachheit reden oder erweckt zu sein, dann heißt das ja im Grunde, eine enge Beziehung zum Herrn zu haben, auf ihn zu hören, ihm zu folgen, zu tun, was er will, danach zu fragen. Also mit Herzen auf den Herzen, auf den Herrn ausgerichtet zu sein. Ja, diese Beziehung ist dann geprägt auch von Erkenntnis. Da ist Anbetung im Leben dieses Menschen, Ehrfurcht vor Gott, Hingabe von ganzem Herzen. Und dann eben auch das, was man sehen kann, die Nachfolge. So, und ich musste auch so denken an das höchste Gebot. So, dass das wirklich so Bestandteil wird, ein Stück weit zumindest, im Leben eines Menschen. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit deinem Gemüt, steht in der Luther-Übersetzung. Und mit allem, was du hast, sage ich jetzt mal so. Liebe den Herrn, Liebe. Erweckt sein heißt auch Gott zu lieben. Und ich hatte letzte Mal schon, Jochen, vielen Dank, ich hatte letzte Mal schon so gesagt, da gibt es eine Bibelstelle im Jesaja, Kapitel 50, Vers 4. Da lesen wir, dass der Herr dem Jesaja, dass er ihn morgens weckt, das Ohr, so wie ein Jünger hört. Kann er dann hören. Ich lese diese Bibelstelle mal vor. Alle Morgen, oder ich lese mal den ganzen Vers 4. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben. Eine Zunge, wie sie Jünger haben. Ich meine, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber also Jünger sprechen so, wie Gott es ihnen eingibt, heißt das auch schon mal. Dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr. Gott weckt ihm das Ohr, dass ich höre wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und ich weiche nicht zurück. Gott weckt dem Jesaja das Ohr und er hört wie ein Jünger hört. Wir haben da letztens im Hauskreis mal drüber gesprochen, was das denn heißt, wie ein Jünger zu hören. Und Heike hatte das vorbereitet und hat das sehr schön ausgearbeitet. Und ich gebe das jetzt hier im Folgenden auch mal so wieder. Hören wie ein Jünger. Stellt sich ja erstmal die Frage: Betrifft uns das? Sind wir denn Jünger? Ja? So, die Jünger waren ja die, die Jesus nachgefolgt sind. Als erstes, er scharte Jünger um sich. Ja, die 12 bekanntesten wurden dann Apostel. Das wissen wir auch, da waren aber noch einige mehr. Und Jünger im Englischen heißt es Disciple. Das heißt übersetzt eigentlich ein Schüler zu sein. Also einer der, von dem, sie nannten ihn ja auch Rabbi, Meister oder Lehrer, was lernt, der sozusagen in eine Ausbildung geht und ihm nachfolgt, mitgeht und davon profitiert und lernt, was der Meister, was der Lehrer zu sagen hat. Also jemand, der ausgerichtet ist auf ein Vorbild und davon lernt, ein Jünger sein. Und später lesen wir dann in der Apostelgeschichte 11, da ist die Geschichte, wie das Evangelium, die Geschichte erzählt, wie das Evangelium in Antiochia sich ausbreitete. Und da wird dann beschrieben oder gesagt, das steht in Apostelgeschichte 11, Vers 26, dass dort die Jünger zum ersten Mal Christen genannt wurden. Zum ersten Mal wurden da die Jünger Christen genannt. Also Jünger sind Christen. Umgekehrt kannst du sagen, Christen sind Jünger. Also wenn wir Christen sind, sind wir im Grunde in diesem Sinne auch Jünger. Und dann sage ich so, bezugnehmend auf das Eingangswort aus Jesaja 50, Gott möchte uns das Ohr wecken, jeden Morgen, damit wir hören, wie Jünger hören. So hat das der Jesaja zumindest erlebt. Und ich finde das begehrenswert. Also ich habe das Bedürfnis, durch den Tag zu gehen, durch das Leben zu gehen, so wie Gott es gefällt. Das ist nicht immer gleich. Mal gibt es so einen Tag, mal gibt es so einen Tag. Aber diese Grundhaltung ist da, Herr, ich möchte auf deinen Wegen gehen. Und ich habe dieses Verlangen zu hören, was Gott mir sagen möchte. Nicht nur Aufträge, sondern also auch in dieser Beziehung zu stehen und zu hören, Gott ermutigt mich. Gott sagt mir Liebesworte. Gott korrigiert mich gegebenenfalls auch. Gott ermahnt mich. Aber ermutigt mich auch, in dieser Beziehung zu leben. Das ist mein Verlangen. Also ich möchte schon hören, wie ein Jünger hört. Und wir haben so im Hauskreis darüber gesprochen, was kennzeichnet denn ein Jünger? Vielleicht sind das auch schon so Merkmale, wenn wir sagen, der Jünger ist jemand, der ausgerichtet ist auf den Herrn und der vielleicht wach ist geistlich. Was sind denn die Kennzeichen eines Jüngers? Was sagt uns der Herr selbst darüber? Ja, wir lesen dann in Johannes 13, da ist Jesus mit den Jüngern zusammen. Das ist vor dem Pascha-Fest. Und er wäscht ihnen die Füße. Er, der Rabbi, kleidet sich mit einem, ich weiß nicht, Lendenschurz oder wie man das sagte, so, legte sein Gewand ab, holte Wasser und wusch ihnen die Füße. Und Petrus wehrte ihm das zuerst und sagte, nein, nicht bitte. Und dann sagte Jesus, du verstehst das jetzt noch nicht, aber du wirst es verstehen. Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Herr, nicht nur die Füße, alles, bitte. Ja, das hat er dann verstanden. Also das war nicht nur so, komm, ich habe jetzt mal Bock, die Füße zu waschen, sondern ich tue einen Dienst an dir, Petrus. Ich, Jesus, tue einen Dienst an dir. Und er tut das und das ist so ein, ich denke, das ist auch so ein Sinnbild für die Jünger. Ja? Und er sagt dann im Folgenden, wenn nun ich, das lesen wir Kapitel 13, Vers 14, oder ich lese mal ab 13, Vers 13. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch, sagt Jesus. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. So, was sagt uns das? Ein Jünger, das hatte ich auch schon so ausgeführt, ist ausgerichtet auf sein Vorbild, auf dem, dem er nachfolgt. Wir folgen Jesus nach. Und ein Jünger, ein Kennzeichen des Jüngers ist, dass er Jesus als Vorbild hat. Herr, was hast du getan? Herr, was willst du, dass ich jetzt tue? Was tust du jetzt? Was ist dein Wille? Was kann ich von dir lernen? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sagt er an einer anderen Stelle. Da geht es um Sorgen und Versorgtsein. Herr, lass mich auf deinem Weg gehen, dass ich dich im Blick habe. Das ist, denke ich, ein Kennzeichen des Jüngers. Und dann im Lukas Kapitel 14, da spricht er über die Nachfolge. Was es bedeutet, wenn Menschen Christen werden und Jünger werden und in die Nachfolge Jesu treten. Das ist ab Vers 25. Und das ist eine Bibelstelle, die manch einen vielleicht auch abschreckt, weil in dieser Bibelstelle, wir lesen die gleich noch, wird deutlich, Jesus hat einen hohen Anspruch. Ich und außer mir nichts. Sag ich jetzt mal so ganz krass. Er sagt, dass man selbst Familie, Mutter, Frau und Kinder um seinetwillen verlassen müsste, wenn es drauf ankäme. Ich lese das mal vor. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann führt er das weiter aus und ich lese mal weiter dann im Vers 33. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Ich meine, das ist ja so in der Nachfolge Christi, dass Gott uns nicht auf die Straße schickt und wir Haus und Hof und alles lassen müssen, sofort. Aber es kann durchaus sein, dass der Herr uns so führt. Und das hat vielleicht auch manch einer von uns so schon erlebt in seinem eigenen Leben. Ich habe das erlebt, dass ich Beziehungen gebrochen habe, als ich zum Herrn kam, weil ich gemerkt habe, diese Beziehungen sind nicht gut in meinem Leben, weil ich dann mit diesen Kumpels damals Zechen gegangen bin, in die Kneipen und in die Disco und abgerockt habe und solche Sachen. Ich glaube nicht, dass Gott was dagegen hat, dass man tanzt, ja. Aber ich glaube, wenn der Geist Gottes einen erfüllt und der Herr unser Herz ergreift, dass wir auch ein Zeugnis davon bekommen, was Gott gefällt und was nicht gut ist für uns. Und dass er uns dann vor diese Entscheidung trifft. Nicht wie ein Tyrann. Ich glaube, dass Gott mit uns darüber redet und sagt, du, das ist nicht gut für dich, das steht dir im Wege. Wenn du das loslässt, wird dein Gang mit mir leichter werden. Komm, folge mir nach. Ich habe manche Sachen getan, weil ich davon überzeugt war, dass es nicht gut ist. Ich hatte zum Beispiel in meiner Wohnung viele selbstgemalte Bilder. Ich habe damals sehr viel gemalt mit Öl. Ich habe auch Bilder verkauft. Und da waren manche Motive dabei, Bilder, die ich gemalt habe, wo ich sagte, gefällt dem Herrn nicht. So. Frauenakte und solche Sachen. Ja, das habe ich alle in die Tonne geschmissen. Da habe ich für manches Bild 30, 40 Stunden investiert und habe dann mit meinem Herzen auch ein Stück weit dran gehangen. Aber ich habe gesagt, nein, das gefällt Gott nicht. Ich möchte in meiner Wohnung auch Gott anbeten. Und ich möchte, dass sich Gott hier wohlfühlt. Ja, das war eine ganz persönliche Entscheidung. Da habe ich mich von etwas getrennt, was mein Leben ein Stück weit ausmachte. Das ist ein Schritt der Nachfolge gewesen. Ja, und so, denke ich, kann Gott uns auch in Situationen führen, wo wir an diesen Punkt geraten. Oder wenn er da zuerst von der Familie spricht. Manchmal ist das leider so, dass der Glaube an den Herrn dazu führt, dass Familien sogar auseinanderbrechen oder Ehen. Ich weiß von einer Schwester, als die gläubig wurde und der Herr wirklich, ich sag mal so, Herr wurde in ihrem Leben, dass ihr Mann sie vor die Wahl gestellt hat. Jesus oder ich. Diese Schwester hat sich für Jesus entschieden. Der Mann ist gegangen. Es waren kleine Kinder da. Ich sage euch was, Nachfolge kann, muss nicht, aber kann schwer werden. Und das kennzeichnet jemanden, der wach ist, der wirklich Jesus ernsthaft nachfolgen will, der sagt, Herr, du bist mir wichtig. Und auch das lasse ich. Das war die Lukas-Stelle. Im Johannes Kapitel 15 spricht Jesus davon, dass er der Weinstock ist. Und da wird das so in diesem Bild auch so deutlich. Er ist der Weinstock, ihr seid die Reben. Und immer wieder taucht in diesem Kapitel auf, bleibt in mir und ich in euch. Das ist der Vers 4. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann, kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Dann im Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ich glaube, dass ein Jünger des Herrn, der auf seinem Weg geht und enge Gemeinschaft mit Jesus hat, dass der ein fruchtbares Leben führt. Wir haben in jüngster Zeit die letzten Male von Gudrun und auch von Sabine über den Segen des Herrn gesprochen. Ich glaube, da wird Segen sein in diesem Sinne, aber auch geistlich, dass jemand, der dem Herrn folgt, dass der Frucht bringt auch für das Reich Gottes. Johannes 8, habe ich noch eine Bibelstelle. Muss ich selber jetzt erstmal gucken, was da steht. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Jünger sind Menschen, die das Wort Gottes lieben. Die das Wort Gottes leben und es für sich anwenden wollen. Die einen geistlichen Hunger haben nach geistlicher Nahrung. Ich glaube, das ist auch ein Kennzeichen dessen, was ein Jünger ausmacht. Und zu guter Letzt, und das ist sicherlich etwas sehr Schönes, finde ich, aber auch was sehr Verantwortungsvolles. Diesen 12 Jüngern hat der Herr in Lukas 10, lesen wir das, Vollmacht gegeben. Er sandte sie aus und gab ihnen Macht, in seinem Namen zu handeln. Und ich glaube, auch das ist so ein Kennzeichen auf dem Weg eines Jüngers. Vielleicht nicht von Anfang an, aber ich glaube, dass der Herr uns, je treuer wir mit ihm gehen und wir uns formen lassen, dass uns der Herr mehr und mehr Macht und Autorität in seinem Namen anvertraut. Und dass wir das selber spüren und dass auch andere das sehen. So sagt er denn auch in Lukas 10, wer euch hört, der hört mich. Das geht auch in diesen Bereich mit hinein. Ein Jünger Christi zu sein, jemand, der geistlich wach ist, den erkennst du an diesen Dingen. Ja, du kannst dir sein Leben anschauen, du kannst dir seinen Weg mit Christus anschauen, du siehst, dass da Frucht ist und du siehst, dass er auch Autorität bekommt im Namen des Herrn. So, das mag so ein Überblick sein, was so das ausmacht, ein Jünger zu sein und geistlich wach zu sein. Und trotzdem besteht, und das sehen wir auch in der Bibel, diese Gefahr, dass wir geistlich müde werden. Ja? Und dass wir einschlafen, dass wir eingelullt werden von Dingen so weggezogen werden, die uns der Herr eigentlich zeigen möchte. Und das ist so, ich sag mal, das geschieht eigentlich schleichend. Ja? So wenn die erste Liebe erkaltet, wenn du dieses Feuer in dir hast und den Herrn liebst und gut drauf bist mit ihm und es liebst, ihn zu beten, Zeit mit ihm zu haben, liebst es, im Wort zu lesen, und dann registrierst du irgendwann, das ist ja jetzt weniger geworden. Vielleicht waren irgendwelche Stresszeiten in deinem Leben oder du bist abgelenkt worden oder es gab auch Rückschläge oder sonst was, ja, dass du einfach so aus diesem Lauf rausgekommen bist und dann ermattest und du wirst müde. Oder so die Vorgänge in der Gemeinde. Ich benutze immer gerne diesen Begriff institutionalisieren. Das Ganze ist mal irgendwann in so einer Gemeinde eingerichtet, wie so eine Liturgie. Der Gottesdienst läuft immer gleich, man hat jede Woche die gleichen Termine, man sieht immer die gleichen Leute. Ne? Alles hat seinen festen Ablauf und so, und da ist so eine Gewöhnung drin und das Ganze wird dann plötzlich langweilig. Ne? So. Und da habe ich dann gar keinen Bock mehr drauf. Ach, ich bleibe heute mal zu Hause. Ach, warum soll ich in den Hauskreis gehen? Ich weiß doch schon alles. Ich sage das jetzt nur mal so, ne? So. Aber das sind so die Prozesse in einer Gemeinde oder in einer Gemeinschaft, die ablaufen können, sodass sich so eine Gewöhnung einschleift und plötzlich so unser Feuer, unser Wachsein weniger wird. Und wir geben uns auch mit weniger zufrieden. Und vielleicht ertappen wir uns bei den Gedanken, ah ja, was soll das Ganze überhaupt? Der Herr kommt vielleicht doch nicht wieder. Und ach, es hat doch gar keinen Sinn, hier zu evangelisieren. In dieser Umgebung erreichst du doch niemand. Bringt doch alles nichts. Komm, lass uns mal auf dem Boden bleiben. Ehrlich, Wunder. Nee, wann habe ich das letzte Wunder erlebt? Und solche Prozesse laufen ab. Und da können wir uns auch, ich denke, da können wir uns alle einreihen. Das haben wir alle schon so erlebt. Weiß ich, von mir, hallo. Weiß ich. Aber Gott, der Herr, mahnt uns, wach zu bleiben. Er mahnt uns, geistlich wach zu bleiben. Er ruft uns auch auf, sogar in diesem Sinne, Wache zu halten. Aufmerksam zu sein. Konzentriert. Darauf ausgerichtet zu sein, dass man mir möglicherweise was wegnehmen will. Geistlich. Diese Bibelstellen, die gibt es ja. Ja. Ich lese mal, vielleicht mal eine hier im Markus 14. Ja. So, das sind diese Jünger, die mit Jesus gegangen sind und in dieser angespannten Situation, das Abendmahl war eingesetzt, kurz vor dem Pascha-Fest, und Jesus geht mit ihnen in den Garten Gethsemane und will dort beten und sagt, bitte bleibt wach, haltet Wache. Und dann kommt er wieder und dann pennen die alle. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Die waren einfach müde geworden, menschlich, waren eingeschlafen, tief in der Nacht, und das passiert dann nochmal. Ja, müde werden. Obwohl, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht irgendwas davon mitbekommen haben, was da tatsächlich jetzt geistlich abläuft. Jesus hat ja auch offen, mehr oder weniger offen darüber gesprochen. Aber sie konnten nicht wach bleiben. Selbst diesen Männern, die da 3 Jahre schon mit Jesus gegangen waren, passierte das einfach. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, ja, Da mahnt uns Petrus davor, dass wir wach bleiben sollen. Denn der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ich sage euch was. Und der Teufel brüllt nicht immer. Oft ist das einfach nur schleichend. Er kommt leise angeschlichen und versucht uns zu berauben und das zu nehmen, was wir haben an geistlicher Kraft. Und so kommt es denn, und das lesen wir in der Offenbarung zum Beispiel, in diesen Sendschreiben an die Gemeinden, dass ganze Gemeinden einschlafen. Offenbarung Kapitel 3, ein Brief an die Gemeinde in Sardes. Ich lese 3 Verse. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst. Und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast und halte es fest und tu Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das ist für mich ein Hammerwort. Da bist du da als Gemeinde und denkst, alles super hier, wir sind geistlich gut drauf. Und dann kommt solch ein Urteil. Und der Herr sagt, ja, du hast ja einen tollen Namen. Das heißt, du stehst in der Welt und vielleicht auch unter anderen Christen super da als der geistliche Molly. Ja? Aber der Herr schaut hinter die Fassade. Wir können geistlich was aufbauen, aber der Herr sagt, ich schaue in dein Herz. Ich sehe, was da wirklich ist. Und ich sage, du bist nicht so lebendig, wie sie dir das sagen. Wie du das vielleicht von dir selber denkst. Du bist tot. Werde wach, ich rüttle dich. Werde wach. Ich weiß ja wohl, was du getan hast, aber das reicht nicht aus. Diese Werke, die reichen nicht aus. Sondern mir kommt es auch in erster Linie auf dein Herz an. Und dann kommt diese Ermahnung. Denk mal zurück, was du mal empfangen hast, wie du angefangen hast. Und da setz wieder ein. Bitte, setz da wieder ein und geh diesen Weg weiter, damit du wach bleiben kannst. Und das andere um dich herum, das auch bedroht ist, geistlich zu sterben, das mache wach. Sonst werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das klingt so bedrohlich, ne? Aber das ist diese Situation, das sehen wir auch in diesem Gleichnis von den Jungfrauen, von den 10 Jungfrauen. Wenn der Herr dann wiederkommt auf die Erde und zur Hochzeit einlädt und man ist nicht vorbereitet. Keiner weiß, wann der Herr kommt. Das sagt er auch ganz klar. Aber die einen sind bereit, weil sie ausgerichtet sind auf ihn und mit ihrem Herzen bei ihm sind und wach sind. Und die anderen, die sind einfach weggelullt geistlich. Und ich überlege mal, denk mal drüber nach. Kennst du Christen oder Kirchen oder Gemeinden, wo du sagst, die sind geistlich nicht so lebendig? Nur einfach für dich, ohne dass wir hier irgendwas urteilen wollen. Ja? Und vielleicht an uns selber gerichtet, ganz persönlich und auch als Gemeinde. Sind wir wach? Sind wir brennend? Als Einzelne, als Gemeinde? Müssen wir irgendwo sagen, Herr, mach mich wach? Ich habe schon dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen genannt. Nee, vielleicht noch hier ganz kurz, dieser eine Gedanke. Das sagt, der die 7 Geister Gottes hat. Und das Urteil ist, du bist tot. Und dann sagt er, werde wach. Und das finde ich so barmherzig von Gott. Derjenige, der die 7 Geister Gottes hat, ist Jesus. Jesaja Kapitel 11, Vers 1. Da ist das beschrieben, dass ein Spross aufgehen wird aus der Wurzel. Und dass es der ist, der die 7 Geister hat. Vielleicht habe ich hier einen Zettel dazwischen hängen. Nee, habe ich jetzt nicht. Mal gucken. Das finde ich so schön. Das ist Jesus. Und dann Vers 2. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, 1, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dieser Herr sagt zu seiner Gemeinde, du bist tot, aber ich gebe dir neues Leben. Wach auf. Ich finde, das ist tröstlich zu wissen, dass Gott ein Interesse daran hat, dass wir nicht geistlich absacken, sondern dass er uns, wenn es nötig ist, auch immer wieder wachrüttelt. Aber die Mahnung steht trotzdem so im Raum und ich lese jetzt nochmal Matthäus 25, dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Das kennt ihr ja, ja, da waren die 10 Jungfrauen und 5 hatten, alle 10 hatten Lampen und 5 hatten Öl dafür und 5 halt nicht. Und dann steht auch beschrieben, dass sie alle müde wurden und einschliefen. Und dann zu ganz später Stunde, das hat sich unheimlich verzögert, kommt der angekündigte Herr. So, und die 5 mit dem Öl, die sind bereit und laufen ihm entgegen und die anderen sagen, ey, gebt uns mal von eurem Öl. Nein, nein, sonst reicht das ja nicht für uns. Das reicht nicht für uns alle. Geht und kauft euch was. Und sie verpassen das. Der Herr nimmt die mit, die das Öl haben und die ihm mit Licht entgegengehen. Und das muss man dieses Bild auch verstehen. Die Öllampen sollten leuchten. Da sollte ein Licht da sein. Ein Licht für den Herrn, um ihm entgegenzugehen. Und gespeist wurde dieses Licht von dem Öl. Und übertragen heißt das, genauso wie jetzt gerade schon in der Offenbarung, dass der Geist Gottes wieder belebt, ja, so, dann übertragen heißt das, dass wir als Tempel des Herrn gefüllt sein müssen mit dem Geist Gottes. Wenn wir sagen, diese Ölschalen stehen, diese Gefäße stehen sinnbildlich für uns als Gefäße für den Geist Gottes, als Gefäße für Gott, die wir im Grunde sein Licht auch in die Welt hinaustragen sollen. Das geht nicht ohne den Geist Gottes. Eine Lampe, die nicht brennt, ist nutzlos. Und wir werden geistlich nicht kraftvoll sein, sondern eher schlapp und müde, wenn wir den Geist Gottes nicht unter uns haben und in uns tragen, wenn wir diese Beziehung nicht zu ihm haben. Dafür steht dieses Bild. Die 5 hatten kein Öl. Ihre Lampen brannten nicht. Da war kein Licht. Und die anderen, die das Öl, übertragen den Geist, hatten, die konnten eingehen mit dem Herrn zur Hochzeit des Herrn. Die waren bereit, so heißt es im Vers 10. Und was mich aber auch tröstet in diesem Gleichnis, das ist, alle wurden schläfrig. Das lesen wir im Vers 5. Alle wurden schläfrig. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Das ist so. Wenn geistlich mal eine Zeit lang nichts passiert und wir so einfach nur in unserer Gemeinschaft leben und es ist alles so schnell gewöhnt und normal und kein Aufbruch, ja, dann wird man irgendwie müde, dann wird man schlapp. Und dann droht man, dann steht man in dieser Gefahr, dass man geistlich dahin driftet. Alle schliefen ein. Das tröstet mich. Aber die, die den Geist haben, in diesem Bild das Öl, die waren bereit, als der Herr kam. Und da fragt man sich natürlich, ja, wie geht das denn? Ne? Wie geht das, erfüllt zu bleiben vom Geist? Und da ist so eine für mich so wesentliche Bibelstelle natürlich im Epheser 5. Das ist schon, das ganze Kapitel ist in der Lutherbibel überschrieben, das Leben im Licht. Und da finden wir so für unser alltägliches Leben, denke ich, gute Hinweise, wie wir einfach so selbst in Disziplin auch dafür sorgen können, dass wir geistlich wach bleiben. Zum einen kommen da die Ratschläge, dass man sich am besten fernhält von dem, was einen wegziehen will. Epheser 5, Vers 14, erstmal der Aufruf: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Und dann der Hinweis, dass wir im Grunde das Leben eines Gläubigen führen sollen. Verbunden damit, dass man sich aus der Welt zurückzieht und dass man so das Sündhafte meidet. Sauft euch nicht voll Wein. Ich trinke auch gerne Wein, aber ich besaufe mich nicht. Oder im Vers 3. Von Unzucht aber und jeder Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Und dann so die Aufforderung, doch zu prüfen, was Gottes Wille ist. Also sich auszurichten auf den Herrn. So wie ich das eingangs gesagt habe, Herr, ich schaue auf dich und ich will dir nachfolgen und ich habe ein Interesse zu wissen, was willst du denn? Das steht zum Beispiel im Vers 17. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Auch im Vers 10, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das sind alles so die Kennzeichen eines Jüngers. Und ich denke, das ist auch eine Aufforderung hier im Epheser 5, die uns fordert, wirklich im Sinne dieses Wortes Aufforderung, die uns fordert. Das ist nicht etwas, was uns in den Schoß fällt. Ich glaube, manchmal müssen wir wirklich als Christen auch, um den Weg des Herrn zu gehen, Disziplin üben. Alles Worte, die nicht so schön sind. Aber auch in diesem Wort Disziplin steckt wieder Disciple, Jüngerschaft. Vers 2. Lebt in der Liebe. Jetzt kommen die Dinge, die so uns, ich sag mal, positiv dahin führen, Gott nachzufolgen. Lebt in der Liebe. Vers 18. Lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, also ich habe das so seit einigen Monaten, wenn ich morgens aufstehe und stehe im Bad, manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich dann irgendein Lied summe. Und das ist dann ein geistliches Lied. Und ich freue mich darüber, dass das manchmal schon so automatisch kommt. Ne? Weil ich habe immer schon in meinem Christenleben so Phasen gehabt, aber ich kenne auch andere Phasen. Ne? Und dann ist das für mich so ein Kennzeichen, dass ich in dieser Zeit jetzt dem Herrn nahe bin. Ich glaube aber auch, dass man das trainieren kann, dass ich mir das zur Gewohnheit werden lassen kann, morgens schon den Herrn innerlich zu loben und zu preisen. Das muss ja nicht, wer weiß wie, aktiv sein. Ich stehe vor dem Spiegel und rasiere mich und summe ein Lied. Ja. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt dem Herrn und spielt dem Herrn in euren Herzen. Vielleicht noch zum Abschluss ein, zwei Bibelstellen aus dem Thessaloniker. Kapitel 5. Vers 17. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Das so vielleicht so als Hilfestellung und Anleitung so für uns so darauf zu achten, dass wir geistlich wach bleiben. in einer engen Beziehung zum Herrn leben und ausgerichtet sind auf ihn. Bereit. Wir wissen nicht den Tag, wann er wiederkommt. Aber auch bereit, dass er uns das, was er uns anvertrauen möchte, auch anvertrauen kann. Der Herr schenke uns, dass wir geistlich wach sind und dass wir geistlich wach bleiben. Amen. Und ich möchte jetzt noch dafür beten. Ich denke auch gerade